Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Schriftstellerin N. Kotten. Gastgeberin ist Hanne Kulessa. N. Kotten, ich hoffe, Sie können jetzt in Ruhe zuhören, wenn ich ein paar Zuschreibungen zitiere, mit denen Sie in den Medien bedacht wurden. Wunderkind, eigensinnigste Aktivistin der jungen Lyrik, Paradeexempel oder Shootingstar des vitalen jungen deutschen Lyrik-Jetsets. Sie gucken schon so skeptisch. Eine starke Stimme, eine wichtige Stimme ihrer Generation, das neue Gesicht der deutschen Lyrik. Naja, und so weiter. Schmeicheln Ihnen solche Superlative oder ist Ihnen der ganze Rummel um Ihre Person eher zu laut und ja, zu marktschreierisch?
Also, das waren ja sehr unterschiedliche Adjektive. Also natürlich, eine starke Stimme ist ein großes Lob, wäre auch ein Ziel, das man sich setzen könnte. Umgekehrt, alles, was mit Jetset-Geplapper zu tun hat, ist eher Unfug und das geht mir recht am Arsch vorbei.
Sie haben doch eine starke Beziehung zu Worten. Was können Sie mir erklären, was der Lyrik-Jetset ist?
Nein, das kann ich Ihnen nicht erklären. Das gibt es gar nicht. Das heißt, das haben Zeitungsleute erfunden.
Das hat eine Literaturkritikerin der Frankfurter Rundschau geschrieben.
Und die ist eine sehr nette Frau und ich glaube, sie hat mir einen großen Gefallen getan mit diesem Artikel. Allerdings, diesen Jetset, den gibt es wirklich nicht. Irgendjemand hat mal gesagt, easy Jetset für die Dichter, die Lyriker, die immer sehr viel herumreisen. Aber das bleibt alles auf einem relativ bescheidenen Niveau.
Also das bezog sich auch eher auf die Fluggesellschaft, ja, oder? Als auf die Inhalte der Lyrik. Wollen wir mal hoffen.
Ja.
N. Kotten, Sie wurden 1982 in den USA, in Iowa, geboren, kamen mit 5 Jahren nach Wien, lebten und studierten dort bis 2006. Dann zogen Sie nach Berlin und ja, leben dort, also inzwischen 4 Jahre. Wir kommen noch auf diese biografischen Sprünge zurück. Jetzt aber erstmal die Frage an die Dichterin N. Kotten. Die große Aufmerksamkeit, also mit den eben zitierten Sätzen, wurde Ihnen vor 3 Jahren zuteil, 2007 nämlich, mit dem Erscheinen Ihres ersten Lyrikbandes Fremdwörterbuchsonette, herausgekommen im Surkamp Verlag. Sie erhielten dann im gleichen Jahr den Reinhard-Priesnitz-Preis und ein Jahr später, 2008, den Brentano-Preis der Stadt Heidelberg für ihr Lyrikdebüt. Das ist für das erste Buch einer 25-jährigen Dichterin nicht schlecht, finde ich. Wie und wann sind denn die Fremdwörterbuchsonette entstanden?
Sie sind eigentlich entstanden, nachdem ich den Gedanken daran eine literarische Karriere anzustreben, eher aufgegeben hatte. In der Schule habe ich noch, wie viele, geträumt, ich könnte Schriftstellerin werden. Und dann fing ich Germanistik zu studieren an und merkte, was da alles für Texte sind, wie was das eine Aufgabe schon ist, Texte zu lesen. Und das rückte natürlich das Verfassen eigener Texte sehr in den Hintergrund. Und zu dem Zeitpunkt, dass ich diese Sonette schrieb, ich weiß nicht, das war nur so eine lustige Idee. Ich dachte, ja, neues Patent, also so ein Doppelsonett mit einem Fremdwort aus dem Fremdwörterbuch ist doch eine gute Idee, habe ich mal ausprobiert, weil es mir immer schon Spaß gemacht hat, Sonette zu schreiben, weil es so eine gute Denkmaschine ist, irgendwie eine harmonische und interessante Form. Und die habe ich dann in der Buchhandlung geschrieben, auch ein bisschen, oder in der Mittagspause auch ein bisschen weil es so intensiv war und so ein Denken, mit dem ich mich auch geschützt habe gegen diese Buchhandlung, die ja sehr nett war, wo es trotzdem eine Atmosphäre war, wo man irgendwelche Schulbücher anpreisen musste.
Was war das für eine Buchhandlung? Sie haben da während des Studiums oder wann haben Sie da gearbeitet?
Ja, während des Studiums war wirklich ein idealer Job, auch jeden Samstag im British Bookshop und zwar hinten in der Abteilung mit den Kinderbüchern und mit den Lehrmaterialien gearbeitet. Was gut war, solange nicht ein Kind auf eins dieser Spielzeugbücher gedrückt hat, wo sie da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Und das ging dann auch dann stundenlang, wenn das Kind so etwas entdeckt hatte. Sonst war es eine sehr angenehme Arbeit.
Und während der Arbeit oder in der Mittagspause oder in Frühstückspause haben Sie sich an die Gedichte gesetzt oder wie sah das aus?
Ja, also man braucht ungefähr einen nicht ganz A4-Zettel, um ein Doppelsonett zu schreiben oder halt ein A5-Zettel, den man dann rückseitig verwendet. Kann man also gut unter der Bank machen oder halt auch tatsächlich in der Mittagspause. Ich konnte in einer Stunde meistens ein Doppelsonett schreiben. Ich kenne eine Bekannte von mir, hat das auch ähnlich betrieben. Katharina Schultens, die an der Universität arbeitet und mir gesagt hat, sie schreibt oft vor der Arbeit in 5 Minuten so ein Gedicht nieder.
Ist das Gedicht dann fertig oder ist es eine Notiz, ein erster Entwurf?
Nein, das ist meistens, gibt es ganz deutliche Dinge, die noch zu ändern sind, zu verbessern, aber in den Grundzügen ist es oft schon mehr oder weniger fertig, auch weil es so ein intensiver Moment ist, also wo man sich ganz konzentriert und nicht jetzt, auch nicht diese Rechtschaffenheit oder diesen großen Zeitraum hat, dieses leere Blatt, wo man sich hinsetzt und dann erstmal einen langen Anlauf braucht, sondern gerade weil man nur 5 Minuten hat oder eine halbe Stunde, kommt alles zusammen, was man während den Arbeitsstunden vorher oder während der Nacht vorher herumgewälzt hat in anderen Orten des Hirns. Plötzlich zieht man das zusammen und das organisiert sich wie von selbst.
Gut, also Sie haben in der Buchhandlung geschrieben und doch wahrscheinlich auch noch zu Hause oder sind alle Fremdwörterbuchsonette Buchhandlung entstanden?
Das ist schon unterschiedlich, aber schon ein Großteil, ich würde sagen 60% oder so.
Und dann, als Sie das Gefühl hatten, das könnte jetzt ein Gedichtband werden, oder vielleicht hatten Sie das Gefühl gar nicht, wie ist es mit den Texten weitergegangen?
Da habe ich großes Glück gehabt. Oswald Egger hat mir dazu verholfen, indem er einmal zufällig bei einem Poetry Slam war.
Ein Lyriker, ja.
Und also ich schätze sein Werk sehr. Übrigens, Oswald Egger hat eben wieder ein ganz tolles, riesiges Buch geschrieben, das ein Meteoriteneinschlag des Geistes ist sozusagen. Und dabei aber auch ganz banal. Na gut, wie alle geistigen Dinge. Der hat jedenfalls zufällig das Sonett mit dem Loxodrom gehört, wie ich das bei einem Poetry Slam rezitiert habe. Und weil Loxodrom ein Wort ist, das ihn interessiert, hat er sich alles schicken lassen von mir und das dann seiner Lektorin im Surkamp Verlag gezeigt. So kam ich ganz ohne eigenes Bewerben zu einem großen Verlag, der mich auch so bekannt gemacht hat. Sonst würde ich wahrscheinlich noch in Wien ruhig und seriös vor mich hin vielleicht germanistische Arbeiten schreiben oder auch einen Roman, wer weiß. Aber es wäre jedenfalls nicht diese Bekanntheit entstanden.
Wir sprechen gleich noch über den weiteren Verlauf Ihrer literarischen Karriere, von der Sie ja, wie ich jetzt gehört habe, schon in der Schulzeit geträumt haben, offensichtlich. Also das heißt, Sie wollten schon als Kind eigentlich Schriftstellerin werden oder Dichterin.
Na, ich habe so Geschichten geschrieben wie viele, aber es war Martin Kubatschek, der Vater eines Mitschülers, wo ich dann konkret gemerkt habe, es gibt Leute, die sind in echt Schriftsteller.
Echte Schriftsteller, ja, zum Anfassen.
Die gibt's. Es ist Arbeit.
N. Cotten, die Jury des Brentano-Preises begründete ihre Entscheidung unter anderem mit den Worten, dass Sie, N. Cotten, über ein anarchisches Formbewusstsein und künstlerischen Eigensinn verfügten und sie brächten, wie es heißt, unpoetisches Sprachmaterial zum Klingen. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was damit gemeint ist, aber vielleicht ist, Sie wissen schon, vielleicht ist es doch Ihr spielerischer Umgang mit Sprache, der selbst Worte, Sie haben gerade das Wort Loxodrom erwähnt oder Kontingenz oder Homologie oder Induktion, ja, und so weiter und so fort. Da kommen diese Worte zu einem sinnreichen, sinnlichen Bestandteil des Gedichts zusammen. Sie spielen mit den Worten, sie spielen mit den Formen, sie sprengen das eben auch.
Nur weiß ich nicht, sprengen, die bleibt ja doch bestehen. Also vielleicht, ich manipuliere sie.
Ja gut, Sie können sagen manipulieren. Gibt es für Sie dann aber Formen, die man nicht manipulieren kann, die man nicht sprengen darf? Gibt es Regeln, an die Sie sich streng halten?
Ich finde Regeln sehr interessant und man merkt gerade, wenn man sie bricht, was sie taugen oder wozu sie gut sind manchmal. Das ist auch im Alltag leider manchmal, wende ich das auch im Alltag an und komme damit auch manchmal, kriege ich Verweise und spüre also, wo kommt man an eine Grenze, an eine harte Stelle. Und ich meine, Gedichtformen, da gibt es viele verschiedene. Es gibt welche, zum Beispiel das Gazelle oder die Sestine, die sehr intensiv sind, etwas sehr Starkes von einem Verlangen als Dichter, mit Wortwiederholungen, mit einem ganz strengen Reimschema. Und da würde ich sagen, da eignet sich einfach nicht sehr viel, was man mit diesen Gedichten machen kann. Es ist ein ganz spezifisches Werkzeug. Und da hat es aber auch wenig Sinn zu sagen, ich schreibe jetzt eine halbe Sestine oder eine geschummelte Sestine. Manchmal aber schon. Also es gibt geschummelte Sestinen, die irgendwie gut sind, wo es nur angedeutet wird, die Form. Genauso mit dem Hexameter. Ich finde aber, dass zum Beispiel beim Hexameter, bei diesen antiken Versmaßen besonders, dass ich, glaube ich, doch ein gutes Gespür habe dafür, welche Regelbrüche geschmackvoll sind oder auch ein Gespür für die Natur und die Schönheit einer Regel beweisen und welche Regelbrüche einfach Patzer sind und hässlich. Also ich finde, es gibt schöne Regelbrüche und es gibt grausliche und unangenehm plumpe Regelbrüche. Und diesen Unterschied kann man sehr, sehr gut merken, bei anderen Dichtern auch.
Würden Sie uns denn jetzt einfach mal eines Ihrer Gedichte vortragen?
Gerne. Dann fange ich mal an mit einem aus dem Fremdwörterbuch,
ja.
Sonetten. Und zwar Nummer 58, Locken Musensohn. Das war nun also das zweite Mal, wo ich auf das Stichwort Muse, was in diesem Fall das Fremdwort ist, zurückgekommen bin. Ich möchte in vollem Ernst mich auf den Boden werfen vor seiner Schönheit. Mich in Posen werfen langweilt mich mehr und mehr. Ich möchte schlafen, vor seinen Augen wild und entschlossen schlafen. Ich möchte schamlos lange ihn begaffen, klaffenden Kinnes wütend ihn begaffen. Auch möchte ich seinem Wesen in die Falle laufen, mit wesentlichen Fehlern den Schall durchbrechen. Sein Hirn ist rasch, wie es wenige gibt. Klug und entschlossen wankt sein Mund zum Lächeln aus im Schatten der Reserve. Lock ihn mit Vorsicht. Sieh nur, wie er zittert, zum Ausreißen bereit, sobald er Lunte wittert. Du musst ihn dahin bringen, dass er Lunte liebt. Du glaubst, es ist genauso umgekehrt. Er blickt dir scheu und bohrend ins Gesicht. Er redet dich mit großer Vorsicht an. Erstaunt, dass unversehrt das Lachen sich vermischt, grinst er bei deinen Witzen dankbar und verschmitzt. Bleib doch bei mir, unfertiges Gedicht, für eine Weile. Komm, ich verlasse dich, solange wir daran arbeiten, noch nicht, bis nicht mehr fühlbar ist, wes Geistes Kind es ist. Behalt das Wort für den Bericht, du nicht. Du lachst? Wir sind nicht von Gewicht. Tränken wir meiner Witze Glänzerei in deinem Licht und lieben uns so lange, bis wir fertig sind.
Nicht unfertig, sondern fertig das Gedicht. Vielen Dank, Endgotten. In diesem Band gibt es Liebesgedichte, traurige, glückliche, katastrophale. Vor allem gibt es aber viel Einsamkeit und diese Einsamkeit wird von beiden Geschlechtern erlitten. Sie, also wir können auch sagen, das lyrische Ich, Sie schlüpfen in die männliche oder weibliche Rolle, wie Sie, also oder Erzähler, Erzählerin, sich ja auch in Ihrem neuen Buch Florida Räume, darüber sprechen wir noch später, in einen Hund oder in einen Computer verwandeln. Dieser Rollenwechsel, diese Verwandlung müssen Ihnen irgendwie liegen. Das macht Ihnen Spaß, oder?
Ja, schon.
Was macht Ihnen daran Spaß?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, wie viele Leute, die als Kind viel lesen, träume ich mich gerne in andere Rollen hinein. Es ist wie eine Befreiung. Auch wenn einem das Leben, in dem man steckt, nicht taugt, dann kann man sich vorstellen, man wäre jemand anderer. Das hat ja einen großen Reiz. Und bei mir ist das auch so, dass ich überhaupt immer oft denke, als wäre ich ein anderer. Ich habe kein sehr starkes Gefühl, ich bin so und so, ich bin die ich bin, sondern wandle mich oder denke oft in der Perspektive von anderen, versuche mir auszudenken, wie jemand anderer über etwas denken würde und warum. Es ist also nicht reine Empathie, sondern eher auch so ein Ausdenken, so ein Ausrechnen, ein Versuch, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, um sie zu verstehen eigentlich. Und weil ich dieses Verstehen gerne mag, ist das halt auch nützlich, aber ist auch zur Gewohnheit geworden.
In die verschiedenen Rollen zu schlüpfen.
Ja.
Anne Cotton, es ist ja nicht leicht, sich auf dem Literaturmarkt durchzuschlagen, auch wenn Sie jetzt großen Erfolg haben.
Ja.
Das kann sich
das
immer
kann
ganz schnell
ganz anders werden.
Kann sich ganz schnell ändern. Dieser Betrieb ist sehr launisch, muss man sagen. Gibt es denn für Sie berufliche Alternativen?
Ja.
Wie
also
sehen
ich
die
habe
aus?
In einer guten Buchhandlung würde ich auch gerne arbeiten. Allerdings nicht in einem dieser Kulturballungszentren, wo sowieso viel zu viel Kultur ist. Sondern es würde mich reizen, zum Beispiel in einem entlegenen Ort, in einem anderen Land, zum Beispiel eine internationale Buchhandlung aufzumachen. Weil ich zum Beispiel in vielen Städten die englische Buchhandlung, zum Beispiel St. George's hier, finde ich einen sehr angenehmen Raum, einfach weil der Kosmopolitismus in seiner schönsten Form ist. Da sitzt jemand, sammelt Bücher, die er kriegen kann, aus zweiter Hand auch. Und wenn das dann noch, was weiß ich, in Ouagadougou wäre, eine Buchhandlung, in der man Bücher aus vielen Sprachen bekommen kann, ich glaube, das wäre eine schöne Alternative zum Selbstproduzieren dieser Dinge. Ja, so etwas könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich habe auch unterrichtet, ich werde im Frühjahr nach Japan gehen und Kulturwissenschaft für mehr oder weniger Studienanfänger unterrichten. Also für einen ganz einfachen Englisch mit Bildern, weil sie zwar Englisch in der Schule gehabt haben lange, aber wenig Gelegenheit, es zu sprechen. Und das ist für mich auch sehr interessant, weil ich keinen besonders guten Geschichtsunterricht hatte und es macht mir großen Spaß, diese Zusammenhänge selbst zu entdecken und wieder mal den 30-jährigen Krieg zum ersten Mal wirklich zu begreifen.
Also es gibt keine Ängste für die Zukunft. Sie haben genug Ideen, womit Sie sich dann doch wirklich durchschlagen. Aber wir wollen mal hoffen, dass es mit dem Schreiben weitergeht.
Mal sehen. Das wäre vielleicht nicht mal meine liebste Vorstellung. Ich glaube, es wäre doch sehr viel interessanter, etwas anderes zu machen, als mein Leben lang Bücher zu schreiben.
Mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Anne Cotton, wir machen hier eine kleine musikalische Pause. Sie haben Streetlife von Roxy Music ausgewählt und naja, da tigert einer ganz schön frustriert durch die Straßen, glaube ich. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist diese Platte so Mitte der 80er Jahre herausgekommen,
ja,
ungefähr.
Bist ganz,
also ein ziemlich alter Hut eigentlich.
Alter Schinken, ich werde später noch einen anderen alten Schinken spielen.
Also eigentlich aus Ihrer Kindheit. Warum Roxy Music?
Ich habe in meiner Kinderzeit nicht Roxy Music gehört, aber viel Talking Heads. Mein Vater ist ein großer Talking Heads-Fan. Also da klingt schon etwas, schwingt schon wahrscheinlich etwas mit. Aber ich mag Roxy Music, weil sie so künstlich schwebend sind. Ich kenne eigentlich sonst niemanden in meinem Freundeskreis, der Roxy Music mag. Und wirft mir auch immer vor, keinen guten Musikgeschmack zu haben. Aber irgendwie dieses Lied vor allem, ich habe es sehr gern. Es trifft vielleicht ein bisschen mein Lebensgefühl, dass ich auch nicht gerade straßentauglich bin, obwohl ich im Wedding lebe und viel auf der Straße bin. Aber ich habe trotzdem eine eher seltsame, schwebende, zerbrechliche Art, da herumzugehen, sodass, wenn mich jemand anschnauzt, du Opfer, dann schnauze ich zwar zurück, aber bin fürchterlich verletzt. Und insofern ist diese Haltung, ich gehe auf die Straße, aber ich bin deswegen nicht ein Straßenköter oder nur ein Halber. Das ist ein zartes und
also
vertrautes
kein Cocker,
Gefühl.
Wie in dem Buch.
Doch, der Cocker ist ja auch so, das bin natürlich ich.
Roxy Music mit Streetlife in HR2 Kultur Doppelkopf. Ausgewählt von der Schriftstellerin N. Cotton, die heute zu Gast ist im Doppelkopf. Gastgeberin ist Hanne Kulesa. N. Cotton, ich hatte es vorhin schon gesagt, Sie wurden 1982 in Ames, ist das richtig? Ames,
ja.
Iowa, geboren. Sie sind also Amerikanerin, aber Sie haben auch die österreichische Staatsbürgerschaft.
Ja, nur mehr.
Bitte?
Nur mehr die österreichische.
Nur mehr.
Das muss man ja abgeben.
Ah ja.
Das mögen Sie nicht mehr so gerne, die Staaten.
Also sind Sie jetzt Österreicherin?
Ja, bin Österreicherin.
Nicht mehr Amerikanerin?
Gar nicht.
Ihre Eltern sind 1987 nach Wien gezogen und Sie haben dort eben ab Ihrem 5. Lebensjahr gelebt, also erstes Schulalter. Konnten Sie, als Sie nach Wien kamen, irgendwie ein Wort Deutsch?
Nö.
Gar nichts?
Nee, nichts.
Und Sie haben angefangen, in der Schule das dann zu lernen? Oder
ich hatte noch ein Jahr Kindergarten. Ich hatte ganz liebe Lehrerinnen, die mir sehr geholfen haben, das schnell zu lernen. Ich glaube aber, dass es sehr anstrengend für die gewesen sein muss, weil ich recht arrogant war. Ich konnte schon lesen, aber ich konnte nicht Deutsch. Also da hilft alles Lesen nichts, wenn man die Sprache nicht kann. Und meine Vorstellung von dem, was ich kann, mit der Wirklichkeit ein bisschen auseinandergeklafft haben. Vor allem beim Vorlesen oder so etwas.
Wann hatten Sie denn das Gefühl, also sicher nicht erst am Ende der Schule, aber wann hatten Sie so ungefähr das Gefühl, dass Sie sich die deutsche Sprache so richtig einverleibt hatten?
Na, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte immer das Gefühl, ich kann gut Deutsch. Eigentlich erst jetzt das Gefühl, dass ich gewisse Blindheiten abgelegt habe oder so. Und das wird sich in 5 Jahren, werde ich wahrscheinlich auch denken, jetzt habe ich erst jetzt kann ich wirklich Deutsch.
Fühlen Sie sich denn heute in beiden Sprachen, also jetzt nicht Österreichisch, sondern Deutsch und Englisch gleichermaßen sicher oder sagen wir zu Hause?
Also im Englischen bin ich sehr unsicher. Also es ist wie auf Stelzen zu gehen oder mit Stäbchen zu essen. Ich mache es nicht sehr oft und dadurch ist es etwas sehr Spezielles und Ungewohntes.
Haben Sie mit Ihren Eltern
doch
sicher
nur
Englisch
gesprochen? Ja. Das heißt, es ist eine sehr private Sprache und mit fremden Leuten Englisch zu sprechen ist anstrengend und aufregend.
Also das heißt, es ist reserviert, das Englische oder Amerikanische ist reserviert für die Eltern, für die Familie?
Ach, gewissermaßen. Mhm. Und auch diese manchmal beschränkten Kommunikationsweisen, die man dann hat mit der Familie.
Sie haben dann in Wien Germanistik studiert und Sie haben sich in Ihrer Abschlussarbeit für die Universität mit der konkreten Poesie beschäftigt. Konkrete Poesie, das bedeutet, jetzt mache ich das mal ganz verkürzt und ganz grob, nicht mehr erzählen, nicht mehr verweisen auf andere Dinge, sondern das Wort als Wort, den Buchstaben als Buchstaben nehmen und daraus Kunst oder Poesie herzustellen. Sie spielen ja in Ihren eigenen Texten auch viel mit den Worten, mit der Sprache, mit dem Klang, mit der Form. Was ist mit dem Geschichtenerzählen? Was bedeutet für Sie Erzählen, also für Sie selbst als Schriftstellerin jetzt?
Also für mich ist dieses Geschichtenerzählen etwas, was mich oft nervt, im Sinne von einer setzt sich hin und sagt, das war einmal. Also ich hasse Märchen und Erzählen ist aber, so wie man es alltagssprachlich auch gebraucht, auch wenn ich erzähle, ich kann erzählen, wie ein Telefon funktioniert oder so, oder erzähl mir mal, was du gestern gemacht hast. Und solche Erzählungen finde ich sehr interessant, oder erzähl mal, was du denkst über irgendwas. Und ich bin, also ich lese auch nicht selber nicht gerne Romane, also seit ich quasi erwachsen bin, lese ich lieber etwas, was sich kürzer fasst oder was irgendwie flüchtiger ist oder die Dinge von mehreren Perspektiven beleuchtet.
Was heißt das? Lyrik, kurze Erzählung, heißt das Philosophie?
Alles Mögliche. Essays. Lyrik weniger, weil Lyrik mag ich oft nicht, dass sie eine bestimmte Haltung zur Sache voraussetzt. Also man ist ein gewisses Spiel, das man mitspielt. Es wird oft gemacht, dass einfach so hübsche Dinge ausgebreitet sind am Tisch und man assoziiert selbst seinen Teil dazu, alles ganz unverbindlich. Und das interessiert mich nicht besonders. Aber
so sehen Sie die Lyrik?
Es ist ein Trend, der im Moment verbreitet ist. Es gab ja ganz andere Phasen, wo also Agitprop oder das Reimen vorher, die Romantik. Also immer wieder kommt irgendwas, da denkt man, es geht nur so, Gedichte schreiben und 10 Jahre später merkt man, Lyrik ist auch ganz was anderes.
Wenn Sie sagen, Sie hassen Märchen, dann trifft es ja ein zentrales Motiv der Literatur, nämlich das Fantasieren, das Erfinden.
Naja, ich finde Märchen nicht besonders fantasiereich meistens. Es gibt ja ganz unterschiedliche Märchen, das gebe ich schon zu. Es gibt auch sehr schöne und interessante Bilder darin. Ich mag sehr die Geste nicht. Und oft atmet es halt so was Dumpfes, Dorfmäßiges. Man muss heiraten und Kinder kriegen und man hat Zöpfe, wenn man ein Mädchen ist, dann ist man Prinzessin. Diese ganzen Archetypen finde ich eher sehr unsympathisch.
Also jetzt könnten wir eine Märchenstunde abhalten.
Oh, bitte nicht.
Ich könnte Ihnen ein bisschen was über Märchen, die sind ja nicht nur dörflich und nicht nur...
Nein, das weiß ich schon.
Also das interessiert Sie jedenfalls nicht. Romane, sagen Sie, lesen Sie auch nicht. Also dieser ganze wirklich erzählerische Bereich kommt für Sie nicht in Frage. Oder welche Art des Erzählens?
Es gibt immer wieder, lese ich sehr wohl Romane, aber... Es interessiert mich eben etwas anderes daran. Also Zusammenhänge oder auch, also da sind Romane schon sehr nützlich, wenn sie einen mit auf einer Handlung geleiten und dabei aber sehr viel zeigen, eine andere Welt, ein anderes Land oder eine Situation, eine Verwicklung. Zum Beispiel lese ich gerade Uwe Johnsen und das ist einer der... Diesen Stil mag ich gar nicht. Ich finde, das ist einer, der meint, wenn ich nur genug Adjektive verwende, kann ich alles ganz genau beschreiben. Und das nervt mich ein bisschen. Andererseits, Mutmaßungen über Jakob ist ja ein frühes Buch von ihm. Ist das nicht das erste? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es ist jedenfalls noch nicht so bemüht wie diese große Amerika-Sache. Und das finde ich, das gefällt mir gerade sehr gut. Ich bin sehr interessiert an dieser Geschichte, was mit Jakob ist. Es stört mich nur, dass er es ein bisschen obskurantistisch behandelt. Also manche Dinge könnte man ruhig klären, würde der Geschichte nicht schaden, wenn nicht alles durcheinander gebracht wird und verheimlicht wird, wer jetzt was tut.
In Kotten, Sie sind ja auch, jetzt sage ich das mal, Verlegerin. Es gibt einen Verlag, Ausnahmeverlag. Was ist das?
Ah, das bin nicht ich. Das ist Betty Trummer und Nils Menrath, glaube ich. Und die machen viele Bücher für das ZKM in Karlsruhe, aber auch andere. Und Betty macht die selber mit viel Anstrengung.
Aber Sie arbeiten für den Ausnahmeverlag?
Nein.
Oder so. Nein?
Nein.
Dann
also ich bin nur Autorin
des Verlags. Habe ich das falsch wahrgenommen? Aber Sie tauchen da auf als Autorin?
Ja. Ich habe mein Projekt Glossarattrappen dort gemacht und Nils Menrath hat mir die Webseite dafür gemacht. Das war unsere Zusammenarbeit.
Ach so, ich hatte das erst verstanden, als würden Sie selbst diesen Verlag mitbetreiben. Aber auf dieser Website zu diesen Glossarattrappen geben Sie auch so Anweisungen, man kann sich das ausdrucken lassen, als Buch drucken lassen. Aber man kann sich das sozusagen selber zusammenstellen. Also es ist egal, in welcher Reihenfolge, welche Texte. Ist das jetzt richtig? Habe ich das jetzt richtig wahrgenommen?
So ist das.
Ist das nicht sehr beliebig? Also haben Sie da nicht bestimmte Ansprüche, dass ein Text so steht und also an der Stelle und nicht an der Stelle?
Also wenn ich ein Buch mache, schon bei diesem Projekt, das ist etwas Spezifisches. Also überhaupt solche Grundsätze kann man schwer Breitband anwenden auf alle möglichen Arten von Texten. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Zwecke. Und bei dem Projekt hat mich gerade interessiert, dieses zufällig, dass man ein Bild und einen Text zufällig zusammenbringt und man findet immer irgendwas. Und also diese Atmosphären, es ist ja eine Zufallsillustration und in dem Fall hat mich gerade das interessiert. Und auch diese, man hat nicht alles unter Kontrolle, auch als Leser, wenn man einmal das wegklickt, dann kommt es auch nicht wieder, außer man hat es gespeichert. Das ist auch eine ärgerliche Erfahrung manchmal. Man hat irgendwas gelesen, man will es wiederfinden und findet es einfach nicht. Da ist es wenigstens in echt so, was
das
ist sonst bei den Büchern
ist. Dass ich was angeklickt habe und denke, wieso kriege ich das jetzt nicht?
Kriegen Sie nie wieder.
Ja. Ja. Gut, also die Literatur verschwindet irgendwo im virtuellen Raum. Man muss eben sehr schnell
nicht
sein.
Nicht reellen.
Man muss. Ich würde gerne gleich noch ein bisschen über Literatur und Internet weitersprechen. Wir machen jetzt aber nochmal eine musikalische Pause. Und die führt uns wieder zurück nach Wien, von Berlin nach Wien. Es ist eine Autorin und Musikerin, die Sie, Ann Cotten, auch gefördert hat.
Ja, hat mir wirklich sehr geholfen.
Sehr geholfen.
Viele Sachen
Erzählen
gezeigt.
Sie was über Liesel Uivari.
Also Liesel Ulvary ist eine faszinierende Person, die leider viel zu wenig bekannt ist, auch international, weil sie sehr, sehr schönes Dinge macht und auch viele Ideen in den Wiener Literaturbetrieb geschmissen hat, die weiterhin blühen. Zum Beispiel Literatur als Radiokunst ist so ein Projekt, das sie aus sich ausgedacht hat und dann jemanden überredet hat, das zu tun. Und sie schreibt Bücher und sie macht elektronische Musik mit verschiedenen Aufstellungen. Einmal mit Theremin, zuletzt mit einem Trautonium. Und Liesels Texte und ihre Musik kann man vielleicht so verwenden oder beschreiben wie Landschaften. Also eine Art, sie hat so eine Neophilie und sie mag Science Fiction und hat so eine Vorstellungswelt von vielleicht virtuellen, vielleicht wirklichen Landschaften, grauer Himmel, amorphe Gegend. Man weiß nicht, ob man ein echter Mensch ist oder ein Cyborg oder ein Soldat im Netz, das irgendeine Mission hat, die man vergessen hat. Solche Bilder und Vorstellungen tauchen oft auch auf. Und in ihrer Musik kommt immer so etwas auf, wo man, wenn man fantasielos drauf ist, kann man damit meistens nichts anfangen. Wenn man aber in einer Stimmung ist, wo die Fantasie so ausfasert und sich Vorstellungen macht und alles, was man in sich an Eindrücken und Gedanken hat, neu ordnet, dann geschieht das eben in dieser Landschaft oder in diesen Räumen, die sie da produziert, die immer sehr brutal und gleichzeitig sehr zärtlich sind.
Was hören wir denn jetzt von ihr?
Wir hören jetzt ihr neuestes Projekt oder ihre neueste Soundaufstellung, das heißt New Organisms. Im Moment beschäftigt sie sich auch mit, also sie beschäftigt sich auch immer mit Fotografie und sie hat Pflanzen fotografiert, also Nahaufnahmen von seltsamen Tropenpflanzen aus dem Botanischen Garten, die dann aussehen wie seltsame Lebensformen. Interessante Lebensformen heißt auch ein anderes Projekt von ihr.
Also wir gehen jetzt irgendwie ein bisschen in den Botanischen Garten.
Ich würde sagen, Sie gehen Sie wohin, wo Sie wollen und Sie sind vielleicht auch in einem Raum, der keinen Namen hat.
Gut. H2 Kultur, Doppelkopf mit der Schriftstellerin N. Kotten, Gastgeberin ist Hanne Kulesser. N. Kotten, wir haben eben so angefangen, ein bisschen über das Internet zu sprechen. Sehen Sie Möglichkeiten, die vom Internet ausgehen, also von Wissen, Information, Kontakt, Selbstdarstellung und so weiter, jetzt auch für die Literatur als einen speziellen Vorteil?
Das ist ein Thema, das kann man im Allgemeinen ja nur sagen, es hat Vor- und Nachteile. Für spezifische Dinge gibt es tolle Dinge, die man damit machen kann. Und dann hat es wieder Auswirkungen auf die Lesegewohnheiten zum Beispiel, die schwierig sind. Ich finde daran sehr schwierig, dass man den Eindruck hat, man kann sich immer alles aussuchen. Alles ist immer mit allem in Konkurrenz. Und ich tue mir persönlich schwer, mir meine Zeit zu organisieren, dass nicht alles granuliert wird in kleine Einheiten und alles gleichzeitig und nebenbei, sodass da hilft mir das Internet nicht, mich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren, wenn ich sie mache. Und ich habe den Eindruck, dass ich auch unter dem Einfluss des Internets diese Fähigkeit ein bisschen verlerne. Aber andere Leute sind ganz anders begabt für solche Dinge und mögen das geradezu nutzen als Möglichkeit, sich zu organisieren.
Aber Literatur im Netz, sehen Sie das als eine Möglichkeit neben der Literatur im Buch, Medium Buch?
Ja, sicher. Es kommt darauf an, was für Literatur das ist natürlich. Mhm. Also zum Beispiel bekomme ich jeden Tag oder jede Woche so ein Lyric-Mail und Das ist oft so was Nettes, also ein schönes Gedicht, unerwartet, ungebeten kommt es da rein. Also nicht nur schönes, auch manchmal ein verstörendes oder eine Art. Sowas ist schön, also solche Funktionen. Ein Roman oder einen längeren Text finde ich anstrengend, auf dem Bildschirm zu lesen. Andererseits ist es toll, wenn es schwer zugängliche Aufsätze im Netz zu haben sind.
Wir hatten ja im Frühjahr im Literaturbetrieb die heftigen Diskussionen um eine Autorin, die sich Teile ihres Buches aus dem Internet zusammengeholt, beziehungsweise konkret bei einem anderen Autor geklaut hatte. Plagiate oder Plagiatsvorwürfe gibt es in der Literatur, Kunst, Musikgeschichte immer wieder, aber das Internet verführt ja oder ruft gerade dazu auf, das Urheberrecht zu ignorieren. Also jetzt mal an Sie die Gretchenfrage, wie halten Sie es denn mit dem geistigen Eigentum, Ann Cotton?
Also meine Sachen würde ich jedenfalls bestimmungsmäßig eher verschenken. Allerdings habe ich sie in einem Verlag veröffentlicht, wo das sehr wohl geschützt ist, das Recht darauf. Was manchmal sogar lästig ist, wenn ein freundlicher Mensch etwas übersetzen möchte und muss erst mal lange mit dem Verlag verhandeln, ob er das denn darf. Andererseits hat es für mich natürlich Vorteile, weil ich dafür Geld bekomme.
Was meinen Sie mit verschenken?
Also raushauen soll jeder damit machen, was er möchte. Klauen, zweckentfremden. Ja, es ist, ich finde, das Geistesgut ist allgemein gut und das sollte nicht, prinzipiell nicht beschränkt sein und möglichst zugänglich für alle. Natürlich.
Sie hätten auch nichts dagegen, wenn einer von Ihnen Texte nimmt und die als seine eigenen ausgibt?
Prinzipiell nicht. Das kommt drauf an. Wenn ich diesen Menschen unsympathisch finde, könnte ich mit dem streiten. Aber das hängt dann vom Inhalt ab, von der Sache. Aber prinzipiell hätte ich nichts dagegen.
Wenn es ums Ökonomische geht, also der verdient oder die verdient ein Schweinegeld damit.
Wir sollen mal glücklich werden mit dem so verdienten Geld.
Aber Ann Cotton, Sie wollen doch als Schriftstellerin leben, auch wenn Sie dann vielleicht noch Alternativen haben in der Buchhandlung. Das ist das Kapital für Autoren, das ist das, wovon sie leben müssen auch. Wenn jeder sich das sozusagen aneignet, dann von was lebt der Autor?
Da kommen wir in große Themen. Ich wäre jedenfalls ganz zufrieden, wenn meine Grundbedürfnisse gedeckt sind und ich mir bestimmte ästhetische Vorlieben aussuchen kann. Zum Beispiel, dass ich gerne einen schönen Blick aus dem Fenster habe und nicht eine, zum Beispiel auch nicht eine teurere Wohnung habe, die ich irgendwie hässlich finde. Aber ich wäre ganz damit zufrieden, wenn die Gesellschaft so organisiert wäre, dass es das Copyright nicht notwendig ist. Und solange ich genug Geld zum Leben habe, interessiert es mich nicht, ob ich noch mehr verdiene oder nicht.
Ich glaube, da muss man ein bisschen noch auf die Zukunft verweisen, weil auch der schöne Blick und auch das Minimum muss ja irgendwie finanziert werden.
Ja, freilich.
Und die Erfahrung haben Sie vielleicht noch nicht gemacht, dass es da
ja,
ganz eng wird.
Ja, ich habe jedenfalls gesehen, wie man in anderen Gesellschaften mit viel weniger Geld viel schöner leben kann. Und ich würde wirklich lieber in Kairo, in Guinea-Bissau unter diesen Menschen leben und mir das zeigen lassen, wie man bestimmte Dinge macht, die ich nicht gelernt habe. Zum Beispiel, dass sie sich kochen auf einem offenen Feuer, das kann ich nicht, das muss ich lernen. Aber das wäre mir als Leben lieber als
gut, das führt uns jetzt aber jetzt weg vom geistigen Eigentum und vom Urheberrecht, weil dann müssten wir jetzt sehen, wie können wir die Gesellschaft so ändern.
Ja.
Kommen wir mal zu Ihrem neuen Buch, zu Ihrem zweiten Buch, das unter dem Titel Florida Räume auch im Surkamp Verlag erschienen ist. Ja, Sie bemächtigen sich, also jetzt fiktiv, ja auch des Eigentums im Grunde anderer Autoren. Stimmt nicht ganz, aber Sie veröffentlichen Texte, fiktiv, die aufgrund einer Anzeige eingeschickt worden sind. Und das ist eine Konstruktion, um die, ja, Ihre eigenen unterschiedlichen Stimmen sprechen zu lassen, in Prosa und in Gedichten. Und selbstironisch werden diese Texte auch manchmal von Ihnen kommentiert. Ann Cotton, wozu brauchen Sie diese Konstruktion, also Anzeige, Texte einschicken, andere Namen? Man weiß doch eigentlich, dass ein Autor oder eine Autorin unterschiedliche Ichs, unterschiedliche Stimmen hat. Was reizt Sie an dieser Konstruktion?
Also wie Sie sagen, ich möchte und kann auch niemanden täuschen. Es ging eigentlich darum, etwas deutlich zu machen, diese Elemente, die, wie Sie sagen, ein Schriftsteller in sich hat, ein bisschen zu sortieren, dass nicht alles auf einmal zu bringen und alles durcheinander, sondern wirklich diese verschiedenen Positionen oder Aspekte irgendwie klarer herauszustellen, sodass es nicht, es geht nicht darum, kokette Spielchen zu machen, sondern das sind, da ist eben ein, diese zum Beispiel Ameisenlöwe, Ameisenjungfer, das ist so eine Figur wie Jeanne d'Arc oder so, etwas sehr Zerbrechliches und sehr Gewaltiges. Oder der 200 Kilogramm Tierfreund, der hat auch diese Groß-Klein-Figur in sich, weil er ein Riesenmensch ist mit seiner Zärtlichkeit und schreibt so kleine, ganz kurze Gedichte über Tierbabys. Also solche Bilder, ich finde das halt interessanter, solche Figuren sprechen zu lassen oder so etwas auf diese Weise zu verbildlichen, als wenn ich immer sagen würde, ja, ich schreibe das, das weiß eh jeder, dass ich das schreibe.
In den Florida-Räumen ist nicht viel Platz für die Liebe, muss man sagen. Es sind keine Liebesgeschichten und es ist auch nicht so viel die Rede von Glück. Also es ist eher was Pessimistisches, eine Tendenz daran. Was ist denn für Sie so ein Anspruch an Glück, an Liebe? Können Sie das sagen? Was haben Sie da für Vorstellungen?
Dass man aufmerksam wird und immer neu aufmerksam wird und auch natürlich ist auch das sich ganz hingeben, sich ganz öffnen. Da man muss sich öffnen, um Glück zu bekommen. Auch dieses Glück, das man durch Musik bekommt, ist so, wenn man hart ist und funktioniert, ist man einfach für das Glück keine taugliche Maschine.
Zum Glück gehört auch die Gesundheit. Das sage ich jetzt ganz bewusst, weil ich gerne Ihr Gedicht Joghurt hören würde aus Florida-Räumen. Würden Sie das noch lesen?
Ah ja, ja. Joghurt. Schreibt der 200 Kilogramm Tierfreund übrigens. Wenn wir krank sind, bleiben wir zu Hause. Doch wenn wir gesund sind, bleiben wir auch zu Hause. Nur manchmal gehen wir Wege und denken uns aus, warum wir das tun. Sei es Unruhe von innen oder Sonneneinstrahlung von draußen oder dass etwas für uns fehlt oder dass etwas draußen zwar nicht zu viel ist, aber dennoch an Leute wie dich und mich, die auf die Außenwelt angewiesen bleiben, abgegeben werden kann. Mini-Eimer, halb kaputte Bügeleisen, der schräge Flug einer Taube oder zwei oder mehrerer Tauben etc. etc. Freunde weigern sich, uns zu besuchen. Sie wissen, es gibt zu viel Grappa hier. Seit Jahrzehnten knietief in Grappa mäkeln wir unsere Zeit. Hören Musik, die uns gut tut, und hören Musik, die uns krank macht, und freuen uns, wie sehr wir krank sind, und schütteln die Mähne über unseren Kopf. Und am Ende bleibt immer die Frage, ob Joghurt gut oder schlecht ist. Das hat nichts mit der vergangenen Zeit zu tun. Aber essen wir es, weil wir sterblich sein wollen, oder essen wir es, weil wir unsterblich sind? Ohne es genau zu wissen, löffeln wir es, wenn man es uns in die Hände drückt, vorsichtig aus wie ein Kind.
Also jetzt ein Schälchen Joghurt. Vielen Dank. Vielen Dank, Ann Cotten, für das Gedicht. Und wir kommen zum Ende unseres HR2-Kultur-Doppelkopf-Gesprächs. Wir hören noch eine Musik und die ist nun wirklich Berlin. Vorhin waren wir in Wien. Sie haben die Pudis ausgewählt. Ein berühmtes, oft gehörtes, viel gespieltes Stück, wenn ein Mensch lebt.
Ja, ich entschuldige mich auch bei denen, die das ad nauseam schon gehört haben. Ich habe es erst vor kurzem entdeckt und liebe es sehr, weil es auch zu die gute Erziehung, Nietzscheanismus und Lebensfreundlichkeit in sich beherbergt. Das ist irgendwie klug und das ist auch gleichzeitig, wenn Bäume ausreißen, Bäume pflanzen, Bäume ausreißen, das ist das zweite, die düstere Seite, die manchmal in den kapitalistischen Diskursen einfach fehlt, weil alle angehalten sind, immer das positiv zu sprechen oder das Glück sei nur Glück pur.
Vielen Dank, Ann Cotten, für das Gespräch. Wir hören gleich die Pudis. Gelassenen Schritts schreite ich auf die Lichtung zu. Kommt Ihnen die Stelle bekannt vor?
Ja.
Eine Zeile aus einem Gedicht.
Da war ich aber glücklich bei dem Gedicht.
Da waren Sie glücklich? Dann habe ich das genau richtig gewählt für den Abschluss. Wunderbar. Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Gastgeberin war Hanne Kulessa. Und nun die Pudis.
Lange Zeit.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.